Einen wunderschönen guten Tag da draußen wünsche ich euch. Hier ist das Politopia-Magazin heute an einem wunderbaren Frühlingstag. Und ja, wie immer, ihr wisst, wir bemühen uns so gut wir können, alles aufzunehmen, mit Menschen zu sprechen. Und zwar über aktuelle Thematiken, über aktuelle Termine. Diesmal sind wir ein bisschen spät, aber am 18. März war der Tag der politischen Gefangenen. Und dabei erinnert sich dieses Datum an die ersten Räterepublik der Welt, also diese mutigen Frauen und Männer, die am 18. März 1871 in Paris sich gründeten. Das französische Militär schlug den Arbeiterinnen den Aufstand im blutigen Straßenkampf leider nieder. 20.000 Menschen starben an diesem besagten Tag und ihr Opfer ist bis heute nicht vergessen. 1924, also exakt vor 100 Jahren, entstand die Rote Hilfe. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 100 Jahre nicht nur Radio, sondern auch Rote Hilfe. Auch hier in Deutschland wurde die Rote Hilfe 1924 gegründet und diese erklärte das Datum zum internationalen Tag der politischen Gefangenen. Heute wird vor allem in Deutschland zu diesem Datum an die weltweit politischen Inhaftierten, Verfolgten, Gefolterten und Ermordeten gedacht und zu solidarischen Aktionen aufgerufen, also zu diesem 18. März, was natürlich nicht heute ist, aber der 18. März ist sozusagen ja ein besonderer Termin für alle Menschen, die sich politisch aktiv für Gerechtigkeit, für Kampf, für Frieden, Gleichberechtigung und dergleichen eingesetzt haben. Wir erinnern uns nur an die aktuelle Sache von Julian Assange. Das ist aber nicht heute unser Thema, sondern wir sprechen heute über andere Gefangenen. Und in der heutigen Sendung steht vor allem das Schicksal des indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier im Mittelpunkt. Peltier, der im September diesen Jahres 80 Jahre alt wird, ist mittlerweile seit über 48 Jahren inhaftiert. Sein Fall hat weltweit viele Millionen Menschen dazu gebracht, sich für Peltiers Freiheit einzusetzen. Es gab Allianzen von Prominenten aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Religionsgemeinschaft, die sich für ihn eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Bis heute allerdings ohne Erfolg. Und dies, obwohl die Verurteilung und anhaltende Inhaftierung Peltiers zu den größten Polizei-, Justiz- und Politskandals der USA in den 20. und mittlerweile im 21. Jahrhundert zählt. Ja, dazu möchten wir heute jemanden hier befragen. Es handelt sich um jemanden, der zu dem, Rhein-Main-Verein gehört, und zwar Takota. Und ich begrüße erstmal hier ganz herzlich Michael Koch. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und danke für die Einladung, heute hier bei euch sein zu können und dem Publikum etwas zu diesem Fall und auch zu unserem Verein und zu den Perspektiven des Kampfs um Peltiers Freiheit zu erzählen. Übrigens, der Verein heißt Tocata.
Ja, Tocata. Danke nochmal für das Korrigieren. Ja, also es ist schon so, dass wir jetzt schon öfters mal zusammen gesprochen haben, Michael. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast und dass auch heute wir gemeinsam über diesen Fall und vielleicht noch mal ein bisschen was darüber hinaus gemeinsam besprechen können und den Zuhörerinnen und Zuhörern hier an den Endgeräten auch mal berichten können, wie eigentlich jetzt die Haft und alle Bedingungen, die Leonard Peltier betrifft, gemeinsam besprechen können. Wir berichten tatsächlich heute zu Hintergründen des Falls erstmal, zur aktuellen Situation Peltiers und den Bemühungen um Peltiers Freiheit. Außerdem stellen wir eine neue Veröffentlichung zum Thema indigener Widerstand. Da kommen wir später nochmal kurz davor. Kommen wir später nochmal kurz dazu. Und die im vergangenen Monaten erschienen ist. Da geht es um den indigenen Widerstand in den Amerikas. Aber vorab würde ich tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen was zu dir, Michel. Du bist jetzt jahrzehntelang, beteiligst du dich um die Freiheit von Leonard und bemühst dich dazu in verschiedenen Variationen, Kooperationen, Netzwerken, Anwälten, Staatsanwälten zusammenzukommen, um die Freiheit Peltiers zu gewinnen. Vielleicht nochmal etwas zu deiner Motivation. Warum tust du das? Was ist so dein Hintergrund?
Ich rede mal ein bisschen so in Mehrzahl von uns als Verein und auch von uns als Gründern. Nämlich der Verein hat sich als Initiative im Sommer 2000 gegründet, als Claudia und ich in Kanada waren und dort ein Flugblatt fanden anlässlich des 24. Haftjahres von Leonard Peltier und der Begnadigungskampagne zum Präsidentenwechsel von Bill Clinton. Wir fanden dieses Flugblatt in irgendeinem ramschigen Buchladen in Kanada und den Aufruf, weltweit aktiv zu werden. Das haben wir in der Nacht beschlossen, mit dem ungläubigen Blick, mein Gott, 24 Jahre ist dieser Mann hinter Gittern für Tatvorwürfe, die ihm niemals bis heute nachgewiesen worden sind, von denen wir ausgehen mit 99,9%iger Sicherheit, dass sie konstruiert worden sind vom FBI. Die Motivation gab es schon vorher, weil wir auch schon engagiert waren in den Fällen von Mumia Abu-Jamal, einem afroamerikanischen Journalisten, ehemaligen Black Panther Aktivisten, der seit 40 Jahren, seit 41 Jahren mittlerweile inhaftiert ist und der dieses Jahr 70 Jahre alt wird. Und auch früheren Engagement in Menschenrechtsangelegenheiten in Amerika. Ja, und daraus wurde dann ein Verein, Tocata LPSG Rhein-Main. Und der Verein macht ganz kurz, kümmert er sich im Falle Peltiers um die Bemühungen und den Kampf um seine Freiheit auf ganz unterschiedlichen Wegen, von Mahnwachen, Demonstrationen, Kundgebungen, Buchveröffentlichungen, Zeitungsartikeln, aber auch Anwaltsarbeit, Spendensammlungen für seine Rechtsvertretung, Auftritten in der UN, Anhörungen vor amerikanischen Politikern etc. etc. Und gleichzeitig arbeiten wir aber auch als Unterstützer für indigene Sozial-, Umwelt-, Menschenrechts- und Kulturprojekte. Also sind auch direkt in praktischen Solidaritätsarbeit in Reservaten, sowohl in den USA, aber auch mit den Zapatisten in Mexiko und weiter auch mittlerweile in Lateinamerika direkt angesiedelt und haben damit auch nochmal ganz andere Bezüge zu den Indigenen, weil die kennen uns als auch Leute, die direkt dort mit Jugendlichen arbeiten, die direkt bei Covid die Gesundheitssysteme mit Spenden unterstützt hatten und so weiter und so fort, ja.
Das ist ja schon eine sehr lange Arbeit. Also ich glaube, du könntest Geschichten erzählen in den letzten 30 Jahren, wo du selbst aktiv bist. Aber wir bleiben ein bisschen beim Leonard. Und Leonard ist, du hast es eben gerade erwähnt, ich auch, um 80 Jahre wird er jetzt dieses Jahr im September. Vielleicht nochmal etwas zu seiner Haftbedingung und wie geht's ihm denn eigentlich gesundheitlich?
Ja, also für die, die es nicht wissen, Leonard Peltier ist inhaftiert worden oder angeklagt worden wegen zweifachen Mordes an FBI-Agenten im Sommer 1975. Er war zwar an Ort und Stelle, als dieser Schusswechsel zwischen FBI und indigenen AktivistInnen gewesen ist. Allerdings hat er immer gesagt, er sei weder der Verantwortliche noch sei er der Schütze und es liegen auch tatsächlich keinerlei Beweise gegen ihn vor. Er ist 1976 dann in Kanada festgenommen worden aufgrund von eindeutig manipulierten Beweisen und einer unter Druck gesetzten Pseudozeugin in die USA ausgeliefert worden, in einem skandalösen Prozess dann zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden. Und das war so skandalös, dass heute Bewährungsrichter und Berufungsrichter als auch die damalig aufsichtsführende Staatsanwaltschaft heute sagen, wir haben da mit Sicherheit den falschen Mann verurteilt. Wir müssen uns entschuldigen. Wir bitten Präsident Biden, ihn freizulassen. Es ist unsere Schuld, dass dieser Mann diese lange Odyssee von unmenschlichen Haftbedingungen hinter sich hat und mittlerweile schwer erkrankt ist. Wer das mehr genauer wissen will, wir haben ein Buch dazu geschrieben, 500 Seiten stark, Michael Schiffmann und ich. Das heißt, ein Leben für die Freiheit, Leonard Peltier und der indigene Widerstand. Ist auch immer noch erhältlich und ich sage nachher auch eine Adresse, über das man das beziehen kann, auch den neuen Rieder. Du hast gefragt nach Haftbedingungen und Gesundheitszustand. Die Haftbedingungen in den letzten 48 Jahren, das ist im 49. Jahr, sind gekennzeichnet durch permanente Verlegung von einem Hochsicherheitsknast in den nächsten. Mit den entsprechenden Folgen von sozialer Isolation, körperlichen und auch psychischen Attacken durch Mithäftlinge oder auch Anstaltspersonal. Er ist dabei auch schon mehrfach verletzt worden. Die Anstaltssituation, er war in Isolationshaft lange Zeit. Und obwohl er als Mustergefangener zählt, wir haben vom Bureau of Prisons die Dokumentation, dass er so viele positive Punkte hat, dass man ihn eigentlich in eine niedrigere Sicherheitsstufe entlassen könnte oder gar überhaupt als Freigänger entlassen könnte, selbst wenn man bei dem Tatvorwurf bleibt, den er bis heute bestreitet. Und aber es geschieht nichts. Schlimmer noch, er ist in Florida extrem weit von Familie und Freunden und Anwälten in einem Hochsicherheitsknast, der äußerst gewalttätig gilt. Und es richtet sich nicht gegen ihn persönlich, aber fast alle Gefangenen sind dort ständig im Lockdown. Das heißt Dauereinschluss, mindestens 22, 23 Stunden täglich. Manchmal dürfen sie aber auch nur alle 2-3 Tage mal für 10 Minuten raus, um sich zu duschen. Die Möglichkeit zu telefonieren oder ein E-Mail zu empfangen ist im Gegensatz zu Staatsinhaftierten, bei Bundesinhaftierten nicht selbstverständlich. Die müssen dazu rausgelassen werden. Manchmal werden die Anrufe kurzerhand unterbrochen oder auch das E-Mail lesen. Also er ist absolut isoliert und gesundheitlich. Er hat eine lange Geschichte von Schlaganfall, langsamem Erblinden auf dem linken Auge, Diabetes, hat ein Bauchaortaaneurysma, das heißt ein Blutgerinnsel, das jederzeit platzen kann. Dann verblutet er innerlich innerhalb von Sekunden. Es wird nicht behandelt. Mittlerweile droht ihm das komplette Erblinden. Man hat ihm jetzt signalisiert, in 8 bis 10 Monaten käme mal eine augenärztliche Behandlung. Er hat seit 12 Jahren keine augenärztliche Behandlung mehr erfahren. Und ähnlich ist es mit, er kann kaum mehr Nahrung zu sich nehmen nach einer Kieferoperation, in der er fast verblutet war. Trotzdem die letzte zahnärztliche Behandlung liegt über 10 Jahre zurück und hat ganz große Schwierigkeiten mittlerweile, die pappige, widerliche und ungesunde Nahrung, die er dann überhaupt noch bekommt, zu sich zu nehmen. Er lebt unter menschenunwürdigen Bedingungen, die man nach bestimmten Statuten eigentlich schon als Folter bezeichnen könnte. Das gilt allerdings für alle Gefangenen dort in Coleman One in Florida.
Also ich bin eigentlich sprachlos, wenn du mir sowas erzählst und ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wie man jetzt hier weiterverfahren soll. Ich bin ein bisschen schockiert, aber es ist irgendwie, also Folter ist ja wirklich ein schönes Wort, muss man dazu sagen, wenn man das so sieht, wie jahrzehntelang man eigentlich so Menschen einsperrt, ohne Grund foltert, dann auch noch in so einem gewaltvollen Gefängnis drinne zu verweilen. Da sind schon, ich sag mal, woran liegt das? Sind die US-Gefängnisse so voll oder warum wird das denn so in diesem Maße da so abgehen? Also das kann man sich gar nicht vorstellen für US-amerikanische Verhältnisse.
Entschuldigung. Für die Maßstäbe, die wir eigentlich hier anlegen, ich sag das mal aus der Selbstdefinition der sogenannten demokratischen, freiheitlichen, auf Menschenrechten orientierten Staaten, ist das ein Hohn. Und das amerikanische Justizsystem und Knastsystem ist ein ganz komplexer Hohn von Menschenunwürdigkeit und Menschenverachtung. Menschenrechte zählen dort nicht. Es gibt Veröffentlichungen über den sogenannten gefängnisindustriellen Komplex in den USA. Und das heißt natürlich auch, dass viele der Haftanstalten entweder privatisiert sind oder aber halt direkt unter Aufsicht dann des Staates sind, wie auch immer. Knäste rentieren sich drüben in den USA, mal auch jenseits halt von Peltier, dann, wenn sie voll belegt sind. Ja, weil wenn sie privat finanziert sind, das ist dann, ein entlassener Häftling bringt kein Geld, obwohl permanent Nachwuchs produziert wird gesellschaftlich. Nur mal ein Stichwort, 175.000 Inhaftierte gab es in den 70er Jahren. Nach dem War of Drugs waren es auf einmal über 2,5 Millionen, ja, in kürzester Zeit. Hm. Hauptsächlich People of Color. Und zu denen zählen auch die Indigenen, die man in den Statistiken meist irgendwo nicht so sieht, ja.
Ja, also ich kann nur sagen, vielleicht um das mal ein bisschen festzuhalten, das sind jetzt einige Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde tatsächlich gleich nochmal auf die ja detaillierten Abläufe, die die letzten Jahre von Toccata geleistet worden sind, und ich würde jetzt eine kleine Musikpause einlegen. Für euch erstmal bis gleich. Ja, ihr seid hier wieder zurück beim Politopia-Magazin, heute mit dem Thema politische Gefangene. Das war der Tag, der 18. März, der internationale Tag der politischen Gefangenen. Und bei mir sitzt hier Michael Koch, er selber ist hier auch aktiv für indigene Amerikaner oder Amerikas Bewohnerinnen. Er ist hier auch mit anderen, sage ich mal, ja, Institutionen bundesweit vernetzt, wo er natürlich diese Arbeit hier in Europa bzw. in der Republik hier sehr stark verfolgt. Wir freuen uns, dass er hier bei uns ist, und wir haben eben gerade auch ja, die Haftbedingungen und den Gesundheitszustand von Leonard Peltier kurz hier angeschlagen, wie eigentlich die Bedingungen sind in dem Gefängnis und wie es eigentlich weiterläuft. Aber vor allen Dingen gab es die letzten, ich sag mal, 3-4 Jahre einige wichtige Aktionen und auch Herangehensweisen, wie sie angestrebt haben, Leonard Peltiers Freiheit hier zu erringen. Tatsächlich ist es so, Michel, es ist einiges passiert. Also es gab eine UN-Arbeitsgruppe, soweit ich weiß. Was habt ihr denn die letzten 4 Jahre aktuell gemacht und wie ist es abgelaufen?
Ja, also es ist natürlich nicht nur, dass wir da was gemacht haben, sondern weltweit. Also das heißt, die Unterstützergruppen, Unterstützerinnengruppen in den USA, Linnards Anwälte, und mit denen wir zusammenarbeiten, und wir haben tatsächlich so ein bisschen als Initiative unseres Vereins und auch auf Bitten von Leonard dann angefangen, europaweit immer weiter die Netzwerke zu stricken zu Organisationen, die es allerdings schon auch viel früher gegeben hat, aber die jetzt viel dichter zusammenarbeiten. Ja, du hattest schon eben angekündigt, UN-Arbeitsgruppe. Das ist die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung. Die hat 2022 ein 17-seitiges Statement verfasst, in dem sie sich mit der gesamten Fallgeschichte Leonard Peltiers und der anhaltenden Inhaftierung auseinandersetzt. Und in diesen 17 Seiten kommt diese UN-Arbeitsgruppe zu dem Entschluss, dass es tatsächlich eine willkürliche Inhaftierung ist, der Peltier ausgesetzt wird. Und um es ganz kurz zu fassen, er sei sofort zu entlassen, es seien über Entschädigungen nachzudenken und es seien die Verantwortlichen, die für die Verfolgung und die Verurteilung und auch die anhaltende Inhaftierung verantwortlich sind, vor Gericht zu stellen. Der amerikanischen Regierung wurde dann eine Frist gestellt, hierauf zu antworten. Das klingt sehr wuchtig, das ist auch nach außen hin tatsächlich etwas, mit dem man argumentieren kann. Nur dummerweise ist das nicht einklagbar. Also es entsteht kein rechtlicher Druck gegenüber der US-Justiz, sondern es ist natürlich ein heftiger Appell, vor allem, weil es vor 12 Jahren schon mal so eine Arbeitsgruppenstatement gab. Da hat man aber die willkürliche Inhaftierung negiert. Das ist jetzt was ganz anderes. Ein heftiger Verstärker dazu war, dass einen Monat später, im letztes Jahr im September, der Nationalkongress der Demokratischen Partei von den USA, also der Partei des Präsidenten, des amtierenden Joe Biden, einstimmig anonym beschlossen hat, die Freiheit Peltiers in das Wahlprogramm dieser Partei mit aufzunehmen und auch als Forderung zu stellen, mit dem Hinweis, nicht bis zur Wahl zu warten, sondern aufgrund des Alters, des Gesundheitszustands von Peltier und auch der zweifelhaften Verurteilungsgrundlage, ihn doch sofort aus der Haft zu entlassen. Hinzu kam, dass dann ja vorher, wie gesagt, der damals aufsichtsführende Staatsanwalt James Reynolds sich für Peltier eingesetzt hat und das immer wieder auch tut, selbst mittlerweile bei Demonstrationen und Kundgebungen. Und aktuell jetzt wieder gerade in den letzten Tagen 7 Senatoren sich an Joe Biden gewandt haben, Lynnard freizulassen. Parallel gab es in den USA eine Fülle von Aktionen, von einem Marsch, der mehrere tausend Kilometer lang war, bis nach Washington, in denen unterschiedlichste Gruppen bis hin zu Amnesty International sich für Lynnards Freiheit eingesetzt haben. Es gab 2022 eine Reisedelegation von Rise Up for Peltier, 3 indigene Frauen, die durch Europa reisten und dort mit Politikern in Frankreich, Italien, der Schweiz und auch hier in Deutschland gesprochen hat. Wir konnten hier in Deutschland, in Frankreich diese Delegation begleiten, auch hin zum Außenministerium. Wir hatten dann aufgrund der Bitte von Peltiers Anwälten und auch Lynnards aus dem Knast heraus dann letztes Jahr die Chance, in Genf im Oktober bei der Konsultation zu den Bürger- und Zivilrechten der USA Fragen und Stellungnahmen zu Peltier von sich uns zu geben, als einzige Nicht-US-Bürger in einer Anhörung vor 20 hochkarätigen US-Delegierten bei der UN-Versammlung. Das sind alles so auf dem Rechtswege die Aktionen, die laufen, die auch Aufsehen erregen, weil sehr viele Prominenz sich für seine Freiheit engagiert. Gleichzeitig laufen aber auch die Grassroot-Geschichten, die wir auch machen, heißt Mahnwachen hier in Deutschland, Kundgebungen, Demonstrationen, Radiosendungen wie heute, viel Medienarbeit, das Buch, das ich schon erwähnt habe und nachher die Broschüre. Also es ist sehr viel Aktivität und in Europa haben sich mittlerweile sehr viele Gruppen vernetzt, um da weiterzuarbeiten.
Also vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu diesen Forderungen, die da geschrieben worden sind von diesen UN-Arbeitsgruppen. Was ist denn dabei herausgekommen? Gab es denn Gespräche? Hat man euch denn überhaupt irgendwie ein Feld gegeben, eine Antwort zu geben? Vielleicht nochmal dazu was Konkretes?
Also es gab eine Stellungnahme wohl von Seiten der USA auf diese Genfer Anfrage von dieser Arbeitsgruppe. Allerdings wurde dann von der Genfer von dieser Arbeitsgruppe nochmal nachgehakt und da weiß ich jetzt nicht, was genau bei herausgekommen ist oder ob da schon was bei herausgekommen ist. Was ich sagen kann bei dem Auftritt, den ich die zweifelhafte Ehre hatte. Nein, es war tatsächlich schon auch eine spannende Sache, vor so einem hohen Gremium da in Genf aufzutreten, vor 20 US-Delegierten, hat tatsächlich die Vertretung des Justizministeriums eine Antwort gegeben auf mein Statement. Und zwar, dass eine Begnadigungsanhörung für Lynnard gerade anhängig ist. Das heißt, das ist im Prozess. Mehr können Sie deswegen aber dazu nicht sagen. Aber dabei kam die Katze aus dem Sack. Es ist eine Begnadigungsanhörung anhängig und das ist jetzt gerade für dieses Jahr, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage für das weitere Vorgehen.
Also dieses Jahr ist nochmal durch diese Arbeit der letzten 2-3 Jahre intensiver geworden. Dieses Jahr ist anscheinend ein Jahr, wo vielleicht oder wir erhoffen uns das, dass Lynnard Peltier jetzt nach 4 Jahrzehnten endlich mal aus den US-amerikanischen Gefängnissen rauskommt.
Fast 5 Jahrzehnte, ja.
Fast, genau.
Ja, es ist in diesem Jahr, haben wir auf der rechtlichen Seite drei Hebel. Und deswegen haben wir auch angeregt, hier in Europa eine Kampagne zu starten, Europe for Peltier 2024, an der mittlerweile Gruppen aus Polen, Spanien, Italien, Frankreich, der Schweiz, Österreich und Deutschland teilnehmen und sich immer auch verabredet und mit den Anwälten von Peltier drüben auch kooperiert über Zoom-Konferenzen und dann autonome Aktionen plant, aber auch gemeinsame Kampagnen. Was sind diese drei rechtlichen Momente, die dieses Jahr so zwingend und dringend machen? Abgesehen davon, dass man auch sagen muss, Lynyrd wird 80 Jahre alt. Es ist bitter, das zu sagen. Bei seinem Gesundheitszustand, bei dem Alter, rennt sein Leben gerade durch die Sanduhr. Das ist sehr bitter.
Ja.
Aber wir haben drei rechtliche Möglichkeiten. Das eine ist das, was eben gesagt worden ist. Es ist ein Begnadigungsverfahren anhängig. Das geht seinen institutionellen Weg. Daran arbeitet Kevin Sharp, einer der Anwälte von Lynyrd Peltier. Wie das ausgeht, wissen wir noch nicht. Aber es ist in progress. Die zweite Geschichte ist, 2009 wurde eine Bewährungsfreilassung von dem Parole Board, also dem Begnadigungsausschuss, abgelehnt. Mit dem Hinweis, Peltier könnte 2024 einen neuen Antrag stellen. Wir haben das damals kommentiert, dass das eine zynische Form ist, einen Menschen mit anderer Form der Todesstrafe einfach in der Haft sterben zu lassen. Weil dann wäre er 80 Jahre alt. Jetzt haben wir 2024 und auf diesem Weg kann wieder ein neuer Antrag gestellt werden. Daran arbeiten ebenfalls beide Anwaltsbüros im Sinne von Lynyrd. In dem Antrag zählen weniger humanitäre Aspekte oder Alter, Krankheiten etc., sondern vor allem rechtliche Fakten. Und dann gibt es die dritte Schiene. Wir haben Wahljahr. Und however es ausgeht, am Ende einer Präsidentschaft verkündet der scheidende Präsident für die Amtszeit eine Amnestie und auch Straferlass und Strafminderung. Die große Hoffnung war damals Bill Clinton, der in letzter Sekunde auf FBI-Druck die Begnadigung Peltiers zurückgenommen hat. Lynyrd hatte seine Koffer schon gepackt. Obama war auch eine große Hoffnung und es war eine große Enttäuschung, dass er zwar Chelsea Mannings freigelassen hat und auch jemanden von den Cuban Five, aber Lynyrd leider nicht. Das wäre eine Hoffnung, vor allem vor dem Hintergrund, dass in Bidens Regierung eine indigene Ministerin sitzt, die Innenministerin der Parland, und die hat schon als Kongressabgeordnete Lynyrds Freiheit seinerzeit gefordert. Und das ist eine sehr aktive Frau. Da besteht logischerweise auch noch eine Chance. Und das alles vor dem Hintergrund, Lynyrd wird dieses Jahr 80 Jahre alt. Das wird weltweit auch noch einmal für sehr viel Medienecho sorgen. Und wir haben die Meldung von Lynyrds Anwälten und auch die Rückmeldung aus dem Justizministerium habe ich bekommen. Internationales Interesse und internationale Aufmerksamkeit ist schon ein Stachel. Und dahin richten sich auch einige unserer momentanen Aktionen. Dazu kann man aber auch gleich nochmal was sagen.
Ja, genau. Dann machen wir mal jetzt eine kurze Gedenkpause für euch, damit ihr nochmal drüber nachdenken könnt, was wir hier so alles erzählt haben, und sagen bis gleich. Ja, ihr seid hier wieder zurück beim Politopia Magazin und ihr habt gerade einen Song gehört. Der Song war von Footstep und zwar von
Mitch Walking Footstep on Black African. Und diesen Song hat er Martin Luther King gewidmet. Und den Song, den du vorhin gespielt hast, der heißt Song for Dennis Banks. Und Dennis Banks ist der Mitgründer des American Indian Movement, eben jener Gruppe, in der auch Lynyrd Peltier engagiert war und der am Schluss der Sicherheitsbeauftragte von Dennis Banks war, als einer der, sag mal, Oberprotagonisten des American Indian Movements. Mitch Walking Elk, nicht nur toller Musiker, auch Sozialarbeiter und gleichzeitig AIM-Aktivist, ist übrigens in Offenbach am 10. September im KJK Sandgasse zu sehen. Und wer sich für das Thema interessiert, auch am 28. Mai ist von der Nachbarreservation Wade Fernandes, ebenfalls ein indigener Musiker und Aktivist, ebenfalls in Offenbacher KJK Sandgasse. Und da werden wir mit Sicherheit auch ein bisschen etwas aus dem Buch von über Lynyrd vorlesen und zur aktuellen Situation berichten.
Ja, also hier auf Radio X, eurem Lieblingsstadtradio, und zwar nicht kommerziell, auch im Raum Frankfurt, sprechen wir heute über die politischen Gefangenen, und zwar mit dem Jahrestag, der am 18. März jedes Jahr stattfindet. Und auch heute sprechen wir über, oder haben wir eben gerade gesprochen, über Lynyrd Peltiers Inhaftierung oder im Allgemeinen über US-amerikanische Gefangene, politische Gefangene, die ja bestimmte, ich sag mal, Erlebnisse dort haben, also nicht nur vielleicht zu Unrecht verurteilt oder zu, ja, in dem Falle mit dem Leonard Peltier auch tatsächlich geht es ja schon in Schikane und Folter, die Inhaftierung, das sind alles sehr, ich sag mal, harte Themen, harte Ansätze auch für Menschen, die sich für Gerechtigkeit oder für Freiheit oder für Gleichberechtigung auch indigener Menschen eingesetzt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir bleiben so ein bisschen auch bei den Widerständen. Es geht jetzt hier tatsächlich um eine Broschüre, die ist sehr frisch rausgekommen. Sie heißt, es geht um indigenen Widerstand in den Amerikas. Und da sind natürlich unterschiedliche Widerstände drin beschrieben. Das ist jetzt eine ganz neue Broschüre, die ist jetzt mit einem europaweiten Zusammenhang entstanden. Mehrere Autoren, Autorinnen haben sich an dieser Broschüre beteiligt. Und auch du, Michel, natürlich zum Thema Leonard Peltier. Indigener Widerstand in den Amerikas, also das ist ja schon ein großes Breitband, das heißt, es geht nicht nur um USA, sondern es geht auch um weitere mittel- und südamerikanische Länder, die als indigen lebende Menschen dort mehrere, sage ich mal, Torturen und Ungerechtigkeit erleben dürfen. Und ich war schon entsetzt, als ich gelesen habe, dass tausende Frauen mindestens in einem Jahr, also indigene Frauen, einfach verschwinden. Niemand weiß, die Familienangehörigen wissen nicht, wo diese Frauen sind, so als ein Beispiel. Was finden wir denn noch weiteres hier in dieser kleinen Broschüre?
Also in der kleinen Broschüre, die von Free Them All Berlin dankenswerterweise herausgegeben worden ist, noch initiiert worden ist und mit Unterstützung der Roten Hilfe, Café Libertad, dem Netzwerk für politische Gefangene und unserem Verein dann auch finanziert werden konnte, sind Artikel, wie gesagt, was du gesagt hast, ein ganz wichtiges Thema der No More Stolen Sisters, wie man sagt, Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Ein Bericht zu Kanada vorhanden. Es ist ein Bericht über das Tren Maya-Projekt, das sogenannte in Mexiko beschrieben. Hier geht es um ein Infrastrukturprojekt auf der Halbinsel Yucatan, das mit erheblichen Umweltzerstörungs- und Menschenrechtsverletzungen verbunden ist und an denen auch ein deutsches Konsortium mit beteiligt ist, nämlich das Deutsche Bahn Engineering Consulting. Das wird von einer Berliner Gruppe beschrieben. Es gibt einen Artikel zum zapatistischen Widerstand in Südmexiko, in Chiapas, von einem ausgewiesenen Kenner der Materie, Lutz Kerkeling, und einer Kollegin von ihm. Und das ist natürlich auch sehr spannend, da eine Delegation der Zapatista und des Congreso Nacional de Indigena aus Mexiko 2021 durch Europa reiste und auch hier in Frankfurt zum Teil für eine Woche Station machte. Es gibt einen Artikel zum Lithiumabbau in Argentinien, ein ganz aktuelles Thema. Vor dem Hintergrund, dass man sagt, naja, die Zukunft liegt in E-Mobilität, also E-Autos etc. etc. Und das ist mit Lithium-Extraktion verbunden und die ist wieder verbunden mit Umweltzerstörung und Verletzung indigener Belange. Was allerdings auch für das Thema Fracking gilt, das ist dann wiederum Fracking und Pipeline-Bau noch in einem Artikel, den wir beigesteuert haben, allgemein zu dem Zusammenhang. Indigener Widerstand, Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzung, soziale Kämpfe, die im Prinzip alle auf eine Ursache hin verweisen, nämlich die materialistische Ausbeutung von Mensch und Natur, die Ursache von Zerstörung, von Tod ist. Und es sind über ganz Amerika vor allem indigene AktivistInnen, die durch Kriminalisierung, durch Verfolgung, durch Inhaftierung, durch Folter, durch Kidnapping und Ermordung betroffen sind. Das ist eine breite, seit Jahrzehnten anhaltende Blutspur, die wir in unseren Vorträgen in den letzten 5 Jahren auch immer breiter veröffentlichen. Auch zum Beispiel bei Veranstaltungen von Fridays for Future oder im Hambacher Wald, im Dannenröder Wald, im Fechenheimer Wald, um auf die Zusammenhänge hinzuweisen, dass das auch alles, was mit unseren hiesigen Lebensbedingungen, unseren Konsumgewohnheiten, mit unserem Luxus und unserem Verständnis von Wohlstand und Wellness zu tun hat. Da klebt tatsächlich auch Blut an unseren Händen. Ja.
Ja, interessant finde ich, wir sprechen von Freiheit hier und ist ja auch etwas, ich sag mal, ein bisschen verschmackt schon, dieser Begriff Freiheit. Aber wenn wir jetzt über Freiheit sprechen und uns hier selber mal anschauen, beobachten, wie wir eigentlich mit unseren Ressourcen hier umgehen in Europa. Aber was machen wir denn eigentlich mit den Ressourcen, die jetzt in weltweit eigentlich, ist ja jetzt nicht nur in den Amerikas, sondern weltweit, wie wir damit umgehen und uns nicht so richtig bewusst ist, was wir eigentlich damit anrichten, dass wir hier Chips für unsere digitalen Speicherungen, Fotoapparate, Smartphones, sowieso Elektrogeräte wie auch Fahrzeuge und alles hier so haben und denken, das ist alles machbar und geht voran. Tatsächlich ist es ein Riesenproblem und zwar eben für die Menschen, die in diesen Ländern oder auf diesem Stück Erde leben, wo auch eben diese Rohstoffe dann letztendlich auch angereichert und auch letztendlich ausgebeutet werden. Mhm. Ja, diese Broschüre ist sehr bunt, würde ich sagen. Also der Widerstand Indigener in den Amerikas finde ich auch sehr interessant, dass sich so etwas mal entwickelt hat, weil ich hatte so das Gefühl, dass vielleicht die letzten Jahre auch sowas gefehlt hat, dass die Leute sich ein bisschen stärker darüber informieren. Wie seid ihr denn jetzt zusammengekommen, diese ganzen Gruppen? Und was sind jetzt die konkreten, ich sag mal, Aktionen, Termine und wie wird sich das weiterentwickeln?
Also wie gesagt, zusammen herausgegeben hat das Free Them All Berlin. Da drin sind Mumia-Unterstützergruppen, Netzwerk für politische Gefangene. Vor allem auch, es war ein Anstoß, man wollte in Berlin ganz lokal verschiedene Akteure und Aktivisten zusammenbringen. Ja, aber dann kamen doch auch noch andere Anfragen an Redakteure oder Autoren vielmehr. Und so sind auch wir damit drin in diesem Heft. Aber wie gesagt, auch nicht nur zu Linnert, sondern allgemein zu dem Thema indigener Widerstand. Und diese Broschüre, die kann man bei uns anfragen, ist offiziell nicht zum Verkauf. Allerdings freuen wir uns natürlich schon, wenn dann Porto und eine kleine Spende käme. Die hat etwas über 50 Seiten. Ist recht aktuell und ich denke, es ist ein guter Einstieg in diese komplexe Thematik und auch in diese sehr unterschiedliche Thematik, die da drin aufgerissen wird. Im Prinzip ist das Stoff, ich merke das mittlerweile bei unseren Lesereisen zu diesem Buch Linnert Peltier, der indigene Widerstand. Wir stehen jetzt so kurz vor der 100. Veranstaltung. Mittlerweile fragen Leute gezielt nach, könnt ihr ein bisschen mehr was zu den Pipeline-Projekten sagen, zu dem Grundwasserabbau, zu dem Thema. Der gesamte Zusammenhang, den hat Linnert vor vielen Jahren mal sehr schön formuliert. Ich sage das mal sinngemäß ins Deutsche. Wir können uns nicht mit der Zerstörung und der Degradierung der Umwelt beschäftigen, wenn wir auch nicht mit der Verletzung und der Entwürdigung der Menschen uns beschäftigen. Man kann nicht die eine Schlacht gewinnen, ohne sich mit den anderen Kämpfen befasst zu machen. Das ist auch für uns ein Credo, das gemeinsam zu denken. Soziale Kämpfe, Umweltkämpfe, Menschenrechtskämpfe. Und die haben sicherlich einen ganz klaren, nicht nur antikapitalistischen, sondern die haben einen anti-autoritären Background. Ja, denn es ist im Prinzip immer die Ausbeutung mal milder, mal weniger mild durch die herrschenden hegemonialen Kräfte. Das sind die USA, es sind aber auch noch viele andere Player dabei. Ja.
Was gibt es für weitere Aktionen jetzt noch dieses Jahr? Wo findet man die Webseite?
Die Webseite, um der man Infos findet, heißt kurz und bündig www.linnertpeltier.de und man kann uns aber auch anschreiben, E-Mail, um Bücher oder Material zu bestellen, auch Unterschriftenlisten, denn wir haben mittlerweile eine Unterschriftenkampagne, 67.000 Postkarten sind gedruckt, von denen sind fast alle schon weltweit verteilt, in 15 Staaten der Welt, davon sind 10.000 schon im Weißen Haus angekommen, 95 Cent drauf. Und jede Postkarte wird statistisch, das wissen wir aus dem Weißen Haus, gezählt. Es sind kleine Nadelstiche und Erinnerungen. Und das sagt uns auch Linnerts Anwalt. Es sind Argumente für sie, die anhaltenden Meldungen, Unterschriftenlisten, Postkarten, die sich an die Politik richten, Linnert freizulassen. Bestellt es unter LPSG Rhein-Main, ein Wort kleingeschrieben, @aol.com. Ihr bekommt Material, ihr könnt uns anfragen, wir antworten.
Ja, du hast eben ganz viele Länder auch angesprochen, nicht nur hier in Europa, auch selbstverständlich, aber weltweit gibt es diese Aktion. Tatsächlich haben wir noch ein kleines Gedicht mitgebracht, weil es gab nämlich jetzt auch hier aus, südlichen europäischen Teilen einige Lieder, die auch zu dieser Freilassung von Mumia Abu-Jamal oder Leonard Peltier entstanden sind. In diesem Falle jetzt Leonard Peltier. Was hast du da mitgebracht, Michel?
Ich wurde von einem italienischen Musiker angefragt, ob es möglich wäre, dass er den Text von Leonard Peltiers Gedicht »Ich bin Jedermann« vertonen dürfe als Song. Und Leonard hat dem zugestimmt und wir werden den Song hier auch anspielen. Ich übersetze mal dieses Gedicht »Ich bin Jedermann«. »Ich bin Jedermann, der je gestorben ist, ohne Stimme«, oder Gebet, oder Hoffnung, oder eine Chance. Jedermann, der je gelitten hat, weil er Indianer war, weil er Mensch war, weil er zur Urbevölkerung gehörte, weil er frei war, weil er anders war, weil er engagiert war. Ich bin jeder von ihnen, jeder Einzelne, ja, auch du. Ich bin Jedermann. Leonard Peltier spricht von Indianer. Es ist jetzt nicht, dass wir einen Political Incorrectness Begriff genommen hat. Er hat dieses Wort so tatsächlich benutzt und es wird auch von den Native Americans mittlerweile als American Indians, die sich immerhin bezeichnen, die sagen, wir nehmen einfach den Weißen diesen kolonialistischen Begriff weg und spielen damit.
Mhm. Ja. Ja, das ist doch mal ein schönes Ende für so ein krasses Thema, für so eine schwierige Situation auch für politische Gefangene. Und ich bedanke mich ganz herzlich erstmal, dass du hier im Namen mehrerer Initiativen hier gesprochen hast und auch diese kleine Broschüre Indigener Widerstand in den Amerikas kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorgestellt hast. Für euch erstmal Leonard Peltier in einem Wort.de, da findet ihr weitere Informationen. Ich sage toi, 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 alles Gute auch für dieses Jahr. Wir sind sehr davon überzeugt, dass dieses Jahr Leonard Peltier letztendlich auch rauskommt. Wünschen natürlich euch gutes Gelingen. Auch alles Gute zum Geburtstag für die Rote Hilfe, die sich auch die letzten Jahrzehnte sehr, sehr stark für politische Aktivistinnen eingesetzt hat, sowohl innen als auch außerhalb der Gefängnisse. Und ja, ich sage danke fürs Zuhören. Das war das Politopia-Magazin. Am Mikrofon für euch, Dada. Und wie immer, jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr, auch nächste Woche. Und für diejenigen, die die Sendung jetzt nicht live hören konnten, die Wiederholung läuft morgen Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest, guten Start in den Frühling und auf bald, Michel.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und wer Zeit hat in Frankfurt, immer am 17. eines Monats, 18 bis 19 Uhr vom US-Generalkonsulat. Für Assange, Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier und alle anderen politischen Gefangenen in den USA.
Bis dahin. Tschüss.